Düb. Okay, Lukas 9, Vers 7. Okay. Aber der Vierfürst Herodes hörte alles, was durch ihn geschah, Jesus. Und er geriet in Verlegenheit, weil, naja, von etlichen gesagt wurde, Johannes sei aus dem Toten auferstanden. Von etlichen aber Elia sei erschienen. Und von anderen einer der alten Propheten sei auferstanden. Und Herodes sprach, Johannes habe ich enthauptet. Wer ist aber der, von welchen ich dies höre? Und er wünschte, ihn zu sehen. Ich würde jetzt nicht groß drauf eingehen, auf die Geschichte. Johannes war im Knast. Und Herodes war so ein typischer gottloser Mensch auf der Suche. Ne? Hat ihn immer wieder bestellt und immer wieder Fragen gestellt über das Reich Gottes und über was auch immer. So, und Jesus hat geantwortet, Johannes der Täufer hat geantwortet. Und hat ihm bestimmt auch Jesus verkündigt und die Buße zu tun und so weiter. Ne? So, und dass der Gesalbte jetzt da ist und so weiter. Und das hat Herodes echt genossen. Bis zu dem Tag, dann, als eine große Party war, und bei Johannes hat gesagt, hey Herodes, es geht nicht, dass du mit deiner Schwägerin heiratest, so, das läuft halt nicht. Ne? So, und Herodes hat es überhaupt nicht gepasst und seiner Frau noch weniger. So, ne? Und deswegen, drumherum, ihr kennt alle die Geschichte, so ein Kopf ab. Ne? Serviert lecker auf einem Tablett mit schönem Grünzeug drumherum und Gurkenscheiben. So ein, und jetzt ist Johannes weg, so dieses Sprachrohr Gottes in seinem Leben. Ne? So ein Herz getrennt. So ein, und jetzt hört er aber weiter von diesen Wundern und diesen Heilungen und regiert ja auch dort so und sieht, wie das Volk dahin rennt und wie sich alles verändert. Das ganze Leben und das Alltagsleben zwischen den Juden, den Menschen, auch die Römer, die dabei standen und all diese Wunder und Worte hörten und jetzt fängt er an zu grübeln, kriegt ein schlechtes Gewissen, so ein, kommt in Verlegenheit, ne? So ein, oh nee, der ist wieder da, oder was? Ich will ihn sehen. Ne? So ein, und ich lese noch den ersten Teil von dem hier. Und die Apostel kehrten zurück, erzählten ihm alles, was sie getan hatten, und er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einem einsamen Ort bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Als aber die Volksmengen es erfuhr, folgten sie ihm nach. Und er nahm sie auf. Und er redete zu ihnen vom Reich Gottes, und die, welche Heilung brauchten, die macht er gesund. Ja. Hier ist eine andere Situation. Auch Menschen, die Jesus sehen wollen und kennenlernen wollen. Ne? Wir lesen gleich 5000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder. So ein, also vielleicht 15.000 Menschen, wenn es kleine Familien sind, so, ne? Oder mehr. So ein, also das sind echt eine riesen Volksmenge, die sich da versammelt. Ne? An einem ganz normalen Tag und Jesus sucht. So. Und das ist eben hier dieses, im Vers 11, das ist halt der Unterschied zu Herodes, seinem Herz, ne? Und der Suche nach Christus und nach Wahrheit. Diese Volksmenge folgte Jesus nach. Ne? Und in den Parallelstellen dazu, ne, kannst du sehen, dass die Jünger echt müde sind und fertig, so, und Jesus sich zurückzieht mit den Jüngern, einen ruhigen Ort, aber da sind immer Menschen, egal wo, ne? Es ist immer Chaos, so, und immer braucht jemand Hilfe oder Rat oder so, so wie wir, ne? So, wir plappern auch die ganze Zeit vor Gott und bringen unsere Gebete und Hilfrufe und vielleicht auch mal ein Danke, so, und so war das halt hier nur physisch, ne? Und diese Menschen haben Hunger und die haben Durst, aber ein Hunger und ein Durst, den sie halt in der Welt nicht stillen können. Ne? Was nichts mit unserem Gehirn zu tun hat. Ne? So ein, wo man Wissen sammeln kann, tiefer gehen kann in Bereiche und irgendwie sich damit befriedigt. Ne? So ein, aber trotzdem bleibt der Hunger. Ne? Man muss weiter suchen und essen und naschen. So ein, und es hat nichts mit Erfüllung zu tun, ne? Dieses Körperliche, das, was man anfasst, dass alles gelingt oder was klappt, so ein, dass man jemand ist und so weiter. Und auch nicht diese Hunger der Seele, im Frieden zu sein und Freude zu haben, so ein, und sonst was, so ein, sondern es ist ein Hunger, der, der nach Gott schreit, nach Ewigkeit, nach eine Grenzen, die Grenze, die weg ist und die Mauer zwischen Mensch und Gott. Es ist ein Hunger nach dem, wofür wir erschaffen sind, nämlich Gemeinschaft zu haben mit unserem Schöpfer. Ein Hunger einfach ruhig zu sein und vor ihm zu sein und mit ihm zu sein. Und das finden Sie in Ihrem Christus. Also kommen Sie und das, was hier passiert ist, als erstes, Sie folgen ihm nach. Und als zweites, er nimmt Sie natürlich auf. Herodes hat Johannes und nicht aufgenommen, auch später nicht. Ne? Wir sehen Herodes nochmal, wo Pilatus den Jesus zu Herodes schickt, bei der, vor der Kreuzigung, ne, um Urteil zu sprechen. Aber auch da nimmt der Christus nicht an für sich. Ne? Aber das Volk hier schon und Christus kommt und du kannst im Markus oder Matthäus Evangelium hier Parallelstelle lesen. Er hat sich zurückgezogen auf den Berg und er guckt nach unten. Da sind diese Massen von Menschen, die alle Jesus schreien. Ne? Und er sagt so ein, es bewegt in seinem Herzen. Ne? So ein, er sieht diese Not und er, dieses Vaterherz kommt bei ihm durch. So, ne? Und er sagt, los, Jünger, lasst uns speisen. Ne? So, und er nimmt sie auf und dann als drittes redet er zu ihnen vom Reich Gottes bis zum Abend, bis es dunkel wird. Und als viertes veränderte ihre Leben physisch, ne, und segnet sie physisch und heilt und treibt Dämonen aus oder was auch immer. Ne. So, und das ist eine wichtige Reihenfolge hier. Und das ist ein wichtiges Herz. Alle wollen Veränderungen in ihrem Leben haben. Ne. Emotional, sozial, physisch, was auch immer. Ne, du dir. Wir wollen Veränderung haben, eine gute Veränderung. Wir wollen nicht so bleiben, wie wir sind. Manche wollen das, aber spätestens wenn sie dann erwachsen werden, wollen sie es nicht mehr. Sondern aber, ne, so ein, wir wollen, dass es vorangeht und weitergeht. So funktioniert der Mensch. Ne? So ein, wir können nicht stehen bleiben und sagen, ja, so ist perfekt und so setze ich mich hin und ruhe. Ne? Und Jesus will auch Leben verändern. Ne? Da, wo er reinkommt in das Herz und der Mensch Gottes neu geboren ist, so ein, da kommt er mit der Peitsche und mit dem Bagger und haut weg. So ein, ne, alles verändert sich mit Christus, wenn man es ernst nimmt. Ein Christenmensch, sagt Johannes in seinen kleinen Briefen und auch Petrus, ein Christ, der sagt, er ist von neuem geboren, aber sein Lebensstil und seine Denkweise und seine Art verändert sich nicht Christus hin. Der ist nicht errettet. Da ist kein Geist drin. Ne? Der sagt nur, er ist von Christus, aber da ist kein Christus. Ne? Weil es unmöglich. Das ist eben dieser tolle Teil, der mitkommt bei der Bekehrung. So, Gott verändert uns. Alte Wunden bricht er vielleicht wieder auf und es tut weh und es schmerzt, so, aber nur, um sie zu heilen. Und zwar endgültig. Ne? Er bringt auf einmal ein. Öffnet die Augen, dass du auf einmal Dinge erkennst in deinem Leben, so ein, die du vorher nicht gesehen hast. Und das erschreckt, ne? Weil du vielleicht nicht gedacht hast, dass du so denkst oder so handelst oder so tust, aus den Gründen, ne? Er zeigt uns unser Herz. Er ist der, der uns besser kennt, als wir uns selber kennen, ne? Durch ihn lernen wir uns kennen und das ist was Gutes. Und so kommt er und er modelliert und macht ein Gefäß aus uns zum Nutzen, ne? Was Schönes. So, und jeder, der bereit ist, Christus wirken zu lassen und seine Autorität anzunehmen als Herr, ne, und Schöpfer auch in diesem neuen Leben, wird gesegnet, ne, und verändert. Das ist was Gutes. Aber manchmal kostet es was oder es tut weh. Und dieses Volk will das. So ein, ne, Herodes folgt nicht nach. Deswegen hat er auch keine Veränderung in seinem Leben durch Johannes den Täufer oder durch Christus dann später. Wir sehen Jesus dann, wie er vor Herodes steht und hier steht ja, er wünscht sich, ihn zu sehen, aber er geht nicht raus und sucht nicht, ne, sondern er sitzt auf seinem Thron und wartet, bleibt da allein mit seinem Wunsch, ne, unerfüllt. Und dann kriegt er doch den Moment geschenkt von Gott so, dass er durch Umwege, durch jemand anderes, Pilatus, Christus geschenkt bekommt, ne? Und sein Wunsch wird erfüllt. Da steht er nur. Christus bei ihm in seinem Thronsaal oder was auch immer. Ja. Und Jesus schweigt und sagt kein Wort. Und er stellt auch keine wirklich elementaren Fragen, sondern macht sich lustig. Ja. Gibt ihm purpurnes Gewand so und sagt, ja, der König hier und so weiter und verspottet Christus. Ja. Da siehst du, wie verhärtet so ein, auch so ein suchendes Herz wieder werden kann, ja, wenn es nur beim Wünschen bleibt, ne, aber es nie zur Suche kommt. Ich sehe das hier im Café. So viele Menschen immer wieder über die Jahre, ne, die gottlos leben und viele wissen gar nichts über Christus oder dem Evangelium, ne? Und aber du merkst richtig, die sind auf der Suche, ne? Die haben Fragen. Die wollen Antworten mal hören. Das ist wie, sie sind voll auf der Fährte so, ne? Und so suchen sie Christen in einem kleinen Teil ihres Lebens, so zu einer bestimmten Zeit, so wo sie vorbereitet sind vom Geist, ne? Und du hast eine Chance zu erzählen, ne? Du merkst so richtig, die verändern sich ein bisschen so, ne? Die werden sauberer. So viele Alkoholkranke hier oder geistig ein bisschen kaputte Menschen so, und aber in dieser Phase der Suche, ne, konntest du richtig beobachten, dass die wirklich heilen, obwohl sie sich noch gar nicht bekehrt haben. Einfach nur, weil sie mit Christus in uns zusammen sind. Mal eine Gemeinschaft erleben, wo sie geliebt werden, akzeptiert, nicht gerichtet, wo sie einfach Nettes hören, außer bei manchen. So, ne? Aber einfach mal Frieden ist und so weiter. Und das kriegen die nirgendwo. Dumme Witze machen alle Menschen da draußen. Auch perverse Witze oder egoistische Sachen oder was auch immer so, aber mal gute Tipps auf die Schulter geben, so ein, hey, hör mal, Entziehungskur oder was auch immer, so, das hören die überall von allen Menschen so, aber das, was sie hier bekommen, ist was, was sie nirgendwo finden. Das ist Akzeptanz und Liebe. Ne? So ist Christus. Christus hat sich zu den Sündern gesetzt und die Sünder haben sich bei ihm wohlgefühlt. Ne? So ein geliebt und angenommen. Aber dann kommt ja irgendwann der Moment, wo der, und das sehe ich hier echt wirklich so oft, so ein, da kommt irgendwann kommt so ein Moment, es kann einfach nicht ewig so weitergehen, ne? Und du merkst richtig, jetzt ist eine Phase, wo sich der Mensch entscheiden muss, entweder einen Schritt weiter zu gehen oder sich zu bekehren. Ne? So ein, und ich konnte das so oft beobachten, es ist erschreckend, die Menschen, die sich gegen Christus entscheiden oder die sich dafür entscheiden, nicht zu suchen und ihm entgegenzugehen mit dem ersten Schritt, sondern ihr Leben weiterzuleben, ne? Und zu sagen, ja, ich will ihn mal sehen. Es kommt wie ein Hammer. Die Menschen verändern sich so schlagartig wieder ins Negativ, ins Alte, ne? Und dann habe ich das gesehen, oft noch viel schlimmer, als es vorher war, ne? So ein, wenn ein Herz hart ist, das ist echt schwer, weich zu kriegen. Ne? So, wenn ein Herz aber weich ist, dann sollte man so viel investieren, wie geht, so, weil gerade ist der Moment, wo man offen ist. Ne? Jesus wird von Herodes weggeführt und Herodes, sein Leben hat sich nicht geändert. Aber die Menschen hier, die machen sich auf den Weg zu Hause. Die sagen auch zu Hause, hören von Christus und was er tut und sagen, oh, ich wünsche ihn mir zu sehen. Und dann kommt dieser eine Schritt, den sie gehen, sie öffnen die Tür, gehen aus ihrem Haus und gehen Kilometer weit, um zu Christus zu gelangen. Und auf dem Weg dorthin treffen sie auf immer Heinz und Bärbel und Karl Dahl, was weiß ich denn so, ne? So immer mehr Menschen, die sagen, ja, was machst du? Ich bin auf dem Weg, ich suche Christus. Hast du was gehört, wo der ist? Gerade. Ne? So ein, und irgendwie sammelt sich alles dann an diesem einen Punkt. Ne? Denn er ist das Zentrum. So, und das ist was Wunderschönes hier. Und Christus kommt und das, was er macht, ist anzunehmen natürlich, weil jeder, der sucht, findet und jeder, der fragt, bekommt Antwort. Und jeder, der anklopft, dem wird aufgetan und Jesus nimmt Wohnung. So, und, jeder, der umdreht zu seinem Gott mit seinem Herzen, mit Ehrlichkeit und bereit ist, Gott anzunehmen als Gott und verändert zu werden von ihm, da freut sich der ganze Himmel, macht eine Party. Ne? So ein, aber da hört es halt nicht auf. Ne? Weil die Leute sind jetzt bei Jesus und er bringt ihnen das Wichtigste. Und das ist die Wahrheit reinzubringen in dieses ganze Wirrwarr der Gedanken. Ne? So, und er redet Worte über das Reich Gottes. So ein, ne? Und dann wurde es abends so und dann fängt er an, ihre physische Not zu sehen. Ne? Und das ist auch total wichtig, dass wir uns das genauso zur Lehre nehmen. So ein, es, dass wir nicht gesund machen und für physische und geistige und seelische Wohlsorgen von Menschen und dann irgendwann kommt die Wahrheit in ihr Leben, ne? So passiert das manchmal, aber das sind Ausnahmen. Ja. In der Masse ist das, warum wir hier sind, um die Wahrheit zu sagen, zu verkündigen dieses Evangelium, ne? Zu verkündigen das Reich, das kommt und ist, so, um Menschen rauszuziehen aus dieser Blindheit und diesen Lügen von Satan. So, ne? Gott ist immer wichtiger, eine Seele zu retten und zu ernähren, so, als dafür zu sorgen, dass der Mensch hier reich ist und sich um nichts Sorgen machen muss. So, lieber arm sein und arm ab, so, aber dafür mit Christus satt sein, ne, so, mit dem Essen, das er gibt, und dem Geist sein, dieses die Wasser, das lebendig macht, so, und zufrieden dort sitzen, mit einem Reichtum, mit dem man viele reich machen kann, so, als ja, reich zu sein hier in dieser Welt und wichtig zu sein und so, dass alles klappt, so, aber irgendwie geistlich total arm zu sein, nichts zu haben. Ja. Ein toller Mensch zu sein mit tollem Job und Erfolgserlebnis. Was für ein Zeugnis ist das? Das haben die Gottlosen, das Zeugnis. So, da gehe ich durch die Welt, so, oder meinen Verwandten und Bekanntenkreis, so, und ja, da sind viele Arme dabei, die nichts haben. Und viele dabei, die nicht so viel Glück hatten im Leben und die echt im Mist sitzen, ne? Denen wirklich alles genommen wurde und die daran zerbrechen oder zerbrochen sind. Und da sind aber auch Reiche dabei, bei denen es von Anfang an einfach lief. Immer die richtigen Kontakte, immer die richtigen offenen Türen. Es lief einfach, ne? Als ob sie mussten noch gar nicht viel machen, groß. Ne? So, aber trotzdem gucke ich mich da um und ich sag so nicht. Die Leute, die hier sich treffen zum Gottesdienst, sind reicher als die, die die eigene Firma haben, die die ganze Welt kennt. Ne? Wir haben was zu geben, wonach sich auch die Reichen, weltlich Reichen sehen. Ne? Das habe ich oft gemerkt, so, weil ich oft mit ganz klugen Menschen oder ganz oder wichtigen Menschen geredet habe, so, und ich konnte ihnen was erzählen, was sie in ihrem Leben halt nicht finden. Ne? Da sind sie arm. Christus bringt das wahre Essen zu ihnen, so, und das wahre Trinken. Ja, aber der Tag, Vers 12, fing an, sich zu neigen, und die 12, die traten herzu, und sie sprachen zu ihm: Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer und in die Höfe hingehen, und einkehren und dort Speise finden, denn wir sind hier an einem einsamen Ort. Er aber sprach zu ihnen: Na, gebt ihr ihnen zu essen. Im Johannes wollte ich lesen, aber es wird dann zu lang. Das will ich euch ersparen. So, aber im Johannesevangelium kannst du ganz viele Details lesen zu dem Text hier. Und ein Detail ist, obwohl das stand, glaube ich, in Markus. Ich lese mal alle Evangelien, da komme ich durcheinander, wo das war. Wo hier oben steht ja alles, wo du es findest. So die Parallelstellen. Aber es war, Jesus kommt zu Philippus. Ja, die ganzen Massen sind da, es wird langsam dunkel. So, ne, und Jesus kommt zu Philippus, um ihn zu prüfen, steht da. Und er sagt so: Hey Philippus, los, speis mal die Leute. Philippus steht da und sagt so: So, warte mal, hey Judas, komm mal her, machen die Geldbörse auf. 1, 2, 3, 4, 200. Okay, wir haben 200 Denare. Das wird wohl nicht reichen. Ne? Und es ist eine interessante Prüfung, weil wir haben letzte Woche gesehen, die Apostel wurden ausgesandt, nur die 12 erstmal. Ne? Die 70 kommen in ein paar Wochen, aber die 12 sind ausgesandt, und durften nichts mitnehmen, kein Geld und gar nichts, weil sie lernen mussten, zu vertrauen, dass Gott sorgt. Ne? Und jetzt kommen sie zurück, freudestrahlend erzählen, was sie alles Tolles gemacht haben und erlebt haben und so weiter, und dass sich Menschen bekehrt haben und was auch immer. Und, ne? Und jetzt sind sie wieder bei Jesus in Sicherheit. Bei Jesus trägt die Verantwortung, der kümmert sich um alles. Ne? Da sind wir einfach im Schutz, und müssen nicht vertrauen und glauben, weil Jesus hat ja genug Glaube und Vertrauen für mich. Und jetzt kommt Christus und prüft, so, ob Philippus was gelernt hat auf seiner Reise ohne Christus. Ne? Aber es ist klar, er hat es noch nicht gelernt, diese Gottesfurcht zu verstehen, dass Gott einfach alles möglich ist. Ne? Dass es nichts gibt, was er nicht tun kann. Oder ne? Dass es nur Sachen gibt, die er nicht tun will. Und so kommt Christus sanft und liebevoll und führt ihn da rein, einfach zu erkennen, wie groß Gott wirklich ist. Gibt ihnen zu essen. Ne? Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Oder sollen wir hingehen und für die ganze Menge Speise kaufen? Denn es warten etwa 5000 Männer. Im Johannes steht da, die stehen da so, ne, und gehen durchs ganze Volk. Das war Schritt 1. Ne? So erstmal eine Bilanz machen, so mit dem Kopf, ne? Wie man das halt so tut als Mensch. Jesus sagt, besorgt Essen für die Leute. Ne? Und die Jünger meinen, okay, schwere Aufgabe, aber kriegen wir schon hin. Laufen durch die Menge, ne, und es waren viele Menschen dort, die sie ansprechen mussten, kommen zurück und das Einzige, was sie gefunden haben mit Essen, der einzig kluge Mensch da, war ein kleiner Junge. Ne? Oder seine Mutti war klug wahrscheinlich, ne, und hat ihm gesagt, okay, Schatz, hier, nimm das Lunchbox mit, okay? Es wird ein langer Tag. Ne, und das Einzige, was sie finden, ist, was der kleine Junge da reicht. So, naja, jetzt habe ich es total vergessen. 5 Brote und 2 Fische? Nee, doch. Ne? Ja, danke. Ne? Ich habe 5 Brote und 2 Fische. Ne, Philippus, danke. So, ne? Und dann kommen sie wieder zu Christus und sagen, ja, guck mal hier, wir haben 5 Brote und 2 Fische. Wird wohl nicht reichen. Ne? So, und dann sagt der Nächste so, naja, wir haben 200 Denare. Wir machen das selber, wir gucken mal. So, kriegen wir schon hin. Nee, kriegen wir nicht hin. Das reicht nicht. Jesus, das geht nicht. Ne? Das ist echt ein tolles Bild, so, weil ihr kennt ja die Geschichte. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Lasst sie sich gruppenweise setzen, je 50 und 50. Macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben ja gerade bewiesen, Jesus, dass es nicht reicht. Wir haben auch nicht genug Geld, um jeden hier satt zu kriegen. Ne? Und Jesus sagt: Setzt die Leute zu 50 und 50. Ne? So, macht Gruppen. So. Ich weiß nicht, wie oft Jesus das schon zu mir gesagt hat, in anderen Formen. Er stellt mich irgendwo hin und da ist eine Aufgabe. Aber diese Aufgabe ist für mich in dem, was ich gerade bin und habe, einfach unmöglich zu lösen. Ne? Trotzdem weiß ich, Gott hat mich geschickt, ich soll das tun. Ne? Also sitze ich da wie blöde, wie Philippus, ne, mit offenem Mund und großen Augen, hat nicht. Ne, und trotzdem spricht Gott in meinem Leben dann weiter und sagt okay, mach dich auf den Weg. Oder mach das und das. Wie auch immer. Und du machst das blind so und du hast Angst dabei, weil es gibt ja keine Lösung. Du fühlst dich manchmal in manchen Situationen noch total Panne und denkst, rangst mit dir selbst, ist es wirklich Gott, der das will, oder ist es irgendwie, ne? Christus macht das, um uns zu prüfen. Und diese Blindheiten sind mein größter Schatz eigentlich gewesen in der Gemeinschaft mit Gott zum Teil. Weil du lernst da einfach wirklich zu vertrauen. Ja. Das ist wichtig, dieses nächste, wo die Prüfung kommt, um da zu bestehen und, ne, und zu wissen, ja, das ist zwar größer und schwerer als das, was ich vor ein paar Wochen hatte, aber das wird dann auch klappen. Ne. Wir müssen lernen, also Gott wird in unserem Leben, der kommt nicht groß, ne, so in unsere Leben rein. Er kommt zwar groß in realem, in unsere Leben, aber für uns, in unsere Perspektive, kommt der Gott, der ist größer als jeder Mensch, aber noch nicht. Ne, ein Riese halt. Aber wer Gott kennenlernt und seine Prüfungen lieben lernt, ne, Gott wird größer und größer und größer und größer, je weiter wir mit ihm gehen. Ne. Bis er irgendwann an dem Punkt ist, wo man einfach sagt, Gott, du bist so groß, ich kann dich nicht mehr erkennen. Ich weiß nicht, wo dein Anfang ist und dein Ende. Du bist einfach mir zu viel. Ne. Deswegen sagt die Bibel auch wir können Gott nicht sehen. Wenn wir ihn nicht sehen würden, würden wir es tot umkippen. Das könnten wir nicht ertragen. Wir könnten das nicht fassen. Unser Kopf würde anscheinend explodieren oder zu Mus werden. Ne? Weil Gott einfach so groß und so gewaltig und so herrlich ist, dass wir es nicht fassen können. Ne? Wir Menschen können ja noch nicht mal das All fassen, das eine Grenze hat. Weil nach dem All kommt Gottes Reich mit den Engeln. Und was danach kommt, keine Ahnung. Ne? Aber Oh, wie könnte das noch nicht mal fassen? Dieser kleine Ring um der Erde. Ne? So ein, wie groß muss denn Gott sein, wenn David sagt, so ein, die Erde ist der Schemel für deine Füße und dein Hintern sitzt auf dem Thron im dritten Himmel. Ne? So ein, einfach unendlich wahnsinnig. So ein, von daher brauche ich mich überhaupt nicht zu schämen, wenn ich Gott noch nicht so groß sehe wie mein Bruder und meine Schwester, die viel mehr Vertrauen vielleicht hat in der Situation als ich. Brauche mich auch nicht zu schämen, wenn ich Gott nicht vertrauen kann oder manchmal vielleicht auch lache über das, was er macht. So, ne? Wenn ich in Furcht gerate, so weil es für mich unlösbar ist, so weil ich weiß, ich werde Gott eh nicht verstehen. Ich persönlich glaube, ich werde auch Gott in der Ewigkeit nicht vollkommen verstehen. Sonst wäre ich Gott. Ich glaube, ich werde eine Ewigkeit Freude dran haben, meinen Gott zu sehen, wie er größer und größer wird in meinen Augen. Ne? So, aber da gibt es unterschiedliche Theologien, ist mir auch egal. Zurück zum Text. Jesus will und Jesus wird die Leute satt machen. Das, was er dazu braucht, weil er nimmt das jetzt seinen Jüngern wieder aus der Hand, ne, und er sagt, okay, ihr kümmert euch um die Tische, organisiert das, ich verorganisiere die Veranstaltung. Ne, und das Barbecue. Ne, und Jesus hat nicht mehr als diese 5 Brote und diese 2 Fische. Und er ist total ruhig dabei. Habe ich aufgehört? Vers 16. Und er nahm die 5 Brote, er nahm die 2 Fische, er blickte zum Himmel auf und er segnete sie. Und er brach sie und er gab sie den Jüngern, damit diese sie der Menge austeilten. Und sie aßen und sie wurden alle satt. Und es wurden aufgehoben, was ihnen von dem Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Du, Christus ist damit so wenig und er macht trotzdem alle satt. Ich glaube, auch Christus hätte gar nichts gebraucht. Da waren bestimmt genug Steine, die er zu Brot hätte machen können. Sonst wäre es keine Versuchung gewesen von Satan. Das hätte er machen können. Ohne Probleme. Oder wie Elia dafür sorgen können, dass Raben kommen mit Fleisch und was auch immer. Oder hätte da irgendwo schlagen können, auf einmal kommt ein Fluss zum Trinken, so wie bei Mose. Ne? Aber Christus wollte es nicht. Was er den Jüngern zeigen wollte, ist, ich nehme das, was da ist, was ihr habt und was ihr seid, auch wenn es wenig ist, und das werde ich benutzen, um mich zu verherrlichen. Ne? Das ist Gottes Masterplan für uns Menschen, bis er uns in die Ewigkeit holt. Das Schwache und das Arme für diese Welt, ne, und das Gebundene zu nehmen, um sich zu beweisen. Wir sind nur 5 Brote und 2 Fische. Wir können von uns aus niemals so viele Menschen satt machen. Ne? Ich habe ja selber Hunger, ich kriege ja noch nicht mal mich wirklich satt. Ne? Wahrscheinlich reicht es ja noch nicht mal für jemand anderes. Und das ist eben das Schöne. Die meisten glauben dort, außer Christus natürlich, oder das schönste Zeugnis dort hatte eigentlich der kleine Junge in meinen Augen. Weil der bringt das Wenige an, ne, und gibt's so, ne, so wie Kinder halt glauben. So, naja, reicht doch. Hier, gucke, ich habe Essen für alle. So, meine Mama hat 5 Brote und 2 Fische eingepackt. So, das schaffe ich eh nicht. Ne. Das ist das Schöne, so Christus reicht es auch. Von daher, wenn ich hier in eine Gemeinde gucke, manchmal kommen ja Leute zu mir und sagen, ich würde gerne irgendwas Festes machen, Gott dienen, irgendwas tun. Ne? Vorher werde ich auch nie was sagen oder ansprechen, weil ich denke, einen freudigen Geber liebt Gott und der Heilige Geist wirkt. Ne? Und manchmal gibt es Zeiten, wo man dient, einen festen Dienst hat. Manchmal gibt es Zeiten, wo man erstmal sich selber dienen lassen sollte von Gott. Ne? Das siehst du bei dem in der Apostelgeschichte ganz gut, das ist so mein Leitsatz. Für wen setze ich einen als Diakone? Diakon ist jeder, der irgendwie einen praktischen Dienst in der Gemeinde hat, weil der gleichzeitig der Gemeinde vorsteht und auch geistlich Vorbild ist. Ne? Und da sind so viele Menschen zum Glauben gekommen, Tausende, und nur 12 Apostel, ne? Und die kommen einfach nicht mehr hinterher. So, und die sind eigentlich nur noch am Kochen. Ne? Und haben müssen so viel Zeit damit zum Bedienen der Menschen da verbringen, so, und für die physische Wohlsorgen und für das Organisatorische bei so vielen Leuten, so, dass sie keine Zeit mehr haben, selber Bibel zu lesen, mit den Menschen zu reden, damit sie überhaupt wissen, wofür sie beten, ne? So dann auch zu beten und Gott das hinzulegen und dann mit Weisheit wieder zurückkommen, um dieses geistliche Brot zu geben, ne? Den Geist, das Wasser. Und so sagen sie, nee, wir brauchen jetzt jemand, der sich auch ums physische Wohl kümmert, so dass wir das Geistliche nehmen können, machen können. Ne? Weil ein Ältester ist nicht nur der, der Bibel liest und betet, sondern warum liest du denn Bibel und warum betest du als Ältester? Nur aus einem Grund, um individuell zu den Personen zu gehen und denen was zu geben. Ne? Für die Menschen tut man das, nicht für sich oder seinen Job oder was auch immer. Ne? Wer das nicht verstanden hat, der sollte nicht leiten. Ne? Dann erwähnen sie sechs, waren das? Ich verdrehe mal alle Zahlen und Namen zu. Sieben, sowas in der Art, ne? So ein Männer voller Heiligen Geistes mit gutem Zeugnis, so ein vor allen, auch außerhalb der Gemeinde, ne? Männer, die fähig sind, im Wort zu lernen, so ein, also Leute, die so weit gereift sind, dass sie Verantwortung tragen können und eine Vorbildfunktion sind, schon praktisch leben, was sie glauben, in einem gewissen Maß, ne? Das sind die, die kochen dürfen und Tisch abdecken und Tisch hindecken. So, und das sind die, die abwaschen dürfen und das Klo putzen, Klopapier besorgen oder was auch immer. Ne? Das sind die, die müssen voller Heiligen Geistes sein und erwachsen und reif im Glauben. Ne? Und deswegen, das ist der Leitfaden hier auch bei uns, wo ich sage, lieber mache ich selber, als jemanden da zu haben, der das macht und meckert die ganze Zeit und macht das nicht aus freiem Herzen, weil er reif ist. Und Christus damit verherrlicht. Ne? Dann bringt das Gott keine Ehre, auch der Gemeinde keine Ehre und die, die reinkommen und das sehen, da ist dann kein Geist am Wirken, sondern nur ein Mensch, der sauber macht. Ne? Und das will Gott auch nicht. Das ist für ihn ne? Dreckiger als vorher dann. Deswegen liebe ich so den Frühjahrsputz, da siehst du dann immer die Herzen. Ne? Und da sind Leute, die machen das einfach und gehen da drin auf und machen einfach Ordnung und freuen sich dann, sehen Christus drin und sehen die Gemeinschaft und genießen das so. Und dann gibt es Leute, die meckern die ganze Zeit. Ne? So, ich finde, Frühjahrsputz ist auch für einen selber so ein guter Prüfstein, um zu gucken, so ein, na, diene ich denn einfach eigentlich, weil ich reif bin und für Gott, sondern den Menschen oder weil ich muss oder was auch immer. Ne? Und ich sage immer, da ist es dann weiser zu sagen, nee, ich habe keine Zeit, ich komme nicht. So, als zu kommen. Und die ganze Zeit zu grummeln innerlich. Ne? So, Christus macht dieser. So, und das habe ich so oft erlebt und dafür bin ich dankbar. So, das Einzige, was Gott von seinen Kindern erwartet, ist, dass unser Ja ein Ja ist und Nein, Nein. Und wenn wir sagen Ja, dann sollen wir alles bringen, was wir gerade haben und vertrauen, dass Gott das größer machen kann, wenn es wichtig ist. Und dann reicht es auch. So. Weil wir sind hier nicht, um uns zu dienen oder um uns zu wachsen, sondern für die Menschen, die da sind. Johannes siehst du am Ende, als das passiert ist, so dass das Volk, Jesus hat gesehen, dass das Volk mit Gewalt ihn zum König machen wollte. So. Deswegen sagt er wieder zu seinen Jüngern, los, lass uns abhauen, ja. So, ne, und geht wieder auf den Berg, da aber einsam, allein. So, ne. Es war noch nicht die Zeit der Krönung. Und es wäre auch das falsche Herz gewesen, weil die Leute wollten ihn zu ihrem König machen, weil er sie physisch satt gemacht hat. Weil er ihr Leben verändert hat. Und sie mussten da gar nichts machen, außer ihn zu suchen. Und Christus sagt, nee, so ein König bin ich nicht. Und so ein Volk möchte ich auch nicht haben. Ich will euch anders satt machen. Was viel kostbarer und wertvoller ist und viel wichtiger. Was eine viel größere Not ist. Und wenn ihr das erkannt, weil der Geist dann kommt und es euch erklärt, dann werde ich euer König sein. Und werde Wohnung nehmen und thronen in euren Herzen, in euren Leben. Und das haben wir jetzt. Wir dürfen zu Christus kommen und sagen, Herr, bestimm du und regiere. Bau du dein Reich so, wie du es dir vorstellst, denn es wird herrlich sein und gut. So ein, lass dein Ja ein Ja sein. Dann bist du auch satt. Und zwar so, dass übrig bleibt. Ja. Für jeden Jünger ein Korb. Das ist nochmal so, ich finde, Gott hat Humor und für mich ist das auch nochmal so, keine Ahnung, ich sehe es halt humorvoll. Ne? Die Jünger, die ist einfach nicht, ist unmöglich. Das kann nicht klappen. Ne? Lass mal die Leute nach Hause gehen, die sollen sich um sich selbst kümmern. So ein, ne? Kriegt jeder so einen Präsentkorb wahrscheinlich von Jesus in die Hand gedrückt. Hier, Philippus, für dich ein Korb voller Fische und Brot. Hier, für dich und für dich und für dich noch einen. Hey, Petrus, hier, dein Körbchen. Ne? Und dann saßen sie da und haben gesehen, wie groß und mächtig Gott ist, weil im Endeffekt mehr da war als 5 Brote und 2 Fische für jeden Einzelnen. Ne? Gott weiß, was wir brauchen und ich habe Gott so kennengelernt, dass er echt im Überfluss gibt. Er gibt immer mehr, als ich brauche. Ne? Auch wenn es mir manchmal so vorkommt, als ob gar nichts für mich hat. Oder es nicht reicht. So. Also, das war es heute schon. Ja, die Herzen sind entscheidend. Und auch die Glaubensschritte, die wir tun. Ob wir so einen Weg gehen wie Herodes. Ja, aber der größte Teil, der hier sitzt, ja, hat sich für den Weg wie das Volk hier entschieden und hat dich angenommen, hat dich gesucht. Und du hast Wohnung genommen, dafür danken wir dir, Herr. Du hast ein Brot und ein Wasser, das wirklich satt macht. Und wo der Hunger nach 2 Stunden nicht gleich wieder kommt. Ja, ich danke für deinen Heiligen Geist und ich bitte dich, dass du uns begleitest, uns weiter formst. Und wir wollen vertrauen und da sein, Herr. Und ob du uns zur Ruhezeit auf den Berg sendest, Herr, und wir mit dir da in Stille sein können, mit unseren Gedanken, oder ja, ob du uns zu einer Volksmenge schickst, um dir da Ordnung reinzubringen und die zu ernähren. Herr, wir wollen vertrauen, dass du immer uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Ja, und pass du nur auf unsere Herzen bitte weiter auf, dass wir uns nicht verlieren oder im Stolz irgendwie Dinge tun, die uns Ehre bringen, im Endeffekt auch nicht dir. Ja, lieber möchte ich gar nichts tun. In deinem Namen, zu deiner Ehre. Und vielleicht auf dieses eine Mal in meinem Leben warten, wo du dann reinsprichst und sagst, und jetzt mach das. Ja, als vieles meinen tun zu müssen und dabei zu zerbrechen und im Endeffekt mein Reich zu bauen. Ich danke dir, dass du uns nicht treibst, so wie Rinder, sondern dass du uns leitest, wie Schafe. Du bist immer da, immer voraus. Ja. Ja, dafür liebe ich dich. Amen.